Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge Trauerschatten. Heute mit mir dabei ist Alice Hasters. Hi Alice, schön, dass du da bist.
Hi, freut mich, dass ich hier sein kann.
Ja, es freut mich, dass du die Einladung angenommen hast.
Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Das können wir jetzt so ewig weiterführen. Alice, du hast ja schon sehr viel gemacht, hast mehrere Bücher geschrieben. Ich glaube, die ersten Anknüpfpunkte hatte ich über deinen Podcast, Feuer und Brot. Ich glaube, die allererste Folge war tatsächlich zum Thema Queer Coding, über die ich gestolpert bin. Und da beschäftigt ihr beide euch ja mit unendlich vielen verschiedenen Themen. Und das Thema der heutigen Aufnahme ist ja aber, was hat dich traurig gemacht, Alice?
Ja, das ist so eine große Frage. Und ich habe auch überlegt, es gäbe natürlich kleine Sachen, große Sachen. Aber wenn ich darüber nachdenke, wo sitzt irgendwo eine Trauer bei mir, die, glaube ich, auch in meiner Arbeit, zumindest in meinem Schreiben, seit dem zweiten Buch immer wieder auftaucht, ist irgendwie die Welt post 2020. Ich glaube, weil 2020 so ein Moment war, wo so viel Umwälzung stattgefunden hat durch die Pandemie, aber wo auch sehr viele, glaube ich, wichtige soziale Bewegungen stark und laut waren. Ich habe vor allen Dingen die Black Lives Matter Bewegung wahrgenommen oder es war irgendwie, hat eine große Rolle gespielt in meinem Leben. Und dann, aber es hat mich auch alles sehr angestrengt und aus dieser Erschöpfung heraus. Und 2021 habe ich gemerkt, dass ich sehr traurig bin. Also 2021 habe ich einfach, war für mich so ein Jahr der Trauer und ich konnte das ganz lange, glaube ich, nicht so richtig einordnen, was es eigentlich war. Und ich glaube, es war eine Mischung aus Erschöpfung und aus so, aus so eine Erkenntnis, dass, glaube ich, viele Anstrengungen, viele Diskussionen, die Frage, wie machen wir die Welt gerechter und besser, zwar partiell natürlich, man kann nicht sagen, partiell gescheitert sind, aber in vielen, in vielerlei Hinsicht dann doch wieder zurückgedrängt worden waren. Und das hat mich traurig gemacht. Und ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen traurig darüber, ja.
Aber auch gerade den Zeitraum, den du beschrieben hast, also gerade so 2020, war ja so ein gravierender Einschnitt. Also es gibt ja natürlich viele verschiedene Ereignisse, die einen großen Einschnitt haben können. Aber wenn wir uns gerade halt eben mit der Pandemie beschäftigen, was da dann doch global ja nochmal so ein Eindruck für alle war, aber dann hast du natürlich auch richtigerweise bestimmte Ereignisse ja mit erwähnt, wie eben die Black Lives Matter Bewegung, die ja dann nochmal so ein Peak erreicht hat, würde ich mal behaupten.
Ja, würde ich auch behaupten.
Und wir uns ja jetzt schon fast 6 Jahre danach befinden.
Ich weiß.
Sechs Jahre danach.
Ja. Und ich kann nicht aufhören, über diese Zeit zu reden. Ich bin deshalb, also ich glaube, Trauer ist auch so wie macht so einen Sprung in deine eigene Schallplatte. Also ich glaube, es kann so sein, dass du irgendwo nicht so weiterkommen kannst oder irgendwas. Es braucht so ein, also ich weiß nicht, Trauer zieht einen so nach hinten manchmal. Oder so habe ich das Gefühl. Und es ist so ein, also natürlich läuft die Zeit ungeachtet und fast brutal weiter. Niemand kann sie aufhalten, aber ich merke, mein Kopf und mein Herz und alles drehen sich irgendwie noch so um diese Zeit. Und das bedeutet, dass irgendwas nicht aufgearbeitet ist oder irgendwas noch nicht durchgearbeitet ist oder irgendwo noch nicht akzeptiert, glaube ich.
Es stellt sich aber auch, glaube ich, die Frage so, wie man was aufarbeitet. Also man sagt das so und es gibt ja dann auch so diese Begriffe, wonach so Bücher eingeordnet werden, so Trauerbewältigung, Traueraufarbeitung. Aber so einen einzigen Way to go gibt es ja nicht. Das ist ja genauso wie vielfältig Trauer sein kann und die Gründe, warum wir trauern, auf eine ganz individuelle Art und Weise. Und ich stimme dir da voll zu, dass Trauer einen so immer wieder zurückholen kann, weil Trauer ja auch in erster Linie irgendeinen Verlust bedeutet oder irgendein Bruch, der stattfindet, der vorher halt noch nicht da war. Und das macht ja auch sehr viel mit unserer Identität, also mit wer wir sind, wie wir uns fühlen, was uns ausmacht, wofür wir uns einsetzen wollen.
Ja, und genau, und irgendwo, also ich glaube auch Trauer und Verlust ist eigentlich, geht Hand in Hand. Also selbst wenn Trauer kommt, weil man irgendwas bekommen hat, geht ja dadurch auch immer irgendwas verloren. Also es ist auf jeden Fall immer ein Wandel dabei und Wandel bedeutet irgendwas wird ausgetauscht, das heißt irgendwas geht auch verloren. Und ja, das stimmt schon. Es gibt auch diese, es gibt natürlich, sag ich mal, diese eher reife, durcharbeitete Trauer. Ich glaube nicht, also es gibt so eine Trauer, finde ich, die so sehr akut ist, wo man quasi noch keinen Überblick hat über die Trauer und man sie einfach fühlen muss. Und das ist, finde ich immer, ich weiß nicht, dieser Zustand ist für mich, aber auch, glaube ich, für viele andere Leute irgendwo angsteinflößend. Wir wollen den vermeiden, wir wollen nicht in diesen dunklen Tunnel der Trauer gehen, wo man erstmal nicht weiß, wo der hinführt und was einem da begegnet. Und dann gibt es, glaube ich, die Trauer, die bleibt, wenn man durch diesen Tunnel durchgegangen ist, um jetzt mal irgendwie spontan so eine Metapher aufzubauen. Die Trauer ist quasi wie so eine, ja, ist einfach, die bleibt, wenn man einfach weiß, also die Trauer ist quasi, ist eine Erinnerung oder ist eine, wenn man ja zwar immer noch akzeptieren kann, wie die Welt an der anderen Seite des Tunnels aussieht, aber man hat ja nicht vergessen, wie es vorher war. Und man kann ja immer noch irgendwie traurig darüber sein, auch wenn man sich irgendwie wieder, wenn man sich wieder gefunden und gefangen hat. Und ich glaube, ne, am ehesten wird das klar bei, wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt oder so, also wenn man den Verlust von geliebten Menschen betrauert, dann weiß man, dass wenn, also dass es die Möglichkeit gibt, dass man wieder irgendwie, dass man wirklich im Leben, also dass man sich irgendwie gut orientieren kann und dass man gut klarkommt und dass es einem gut geht. Aber es wird halt für immer traurig sein, dass diese Menschen nicht da sind. Aber das ist halt eine andere Trauer, als wenn man so mittendrin ist und diesen Verlust erstmal verarbeiten muss oder erstmal überhaupt verstehen muss. Und dieses so im Sturm der Dinge zu sein oder in den Tiefen des Tunnels, das ist halt so eine, ich glaube, das ist so eine, ich glaube, das ist das, was Leute so fürchten an der Trauer.
Es gibt in der Psychotherapie von, ich habe seinen Vornamen vergessen, Grave heißt er mit Nachnamen, es ist ein Psychotherapeut und er hat so eine Bedürfnistheorie aufgestellt vor einigen Jahrzehnten, wonach sich Leute immer wieder orientieren. Und es gibt halt diese vier Bedürfnisse, Kontrolle, Schmerzvermeidung oder Lusterhöhung, Bindung und das letzte müsste mir nochmal einfallen. Kontrolle, Bindung, Schmerz, Selbstwert. So. Und nach diesen vier Punkten orientieren wir uns immer wieder, laut dieser Theorie. Und wenn dann aber so ein Trauerfall ja eintritt, aus welchen Gründen auch immer, findet ja dann logischerweise ja auch ein Kontrollverlust statt, weil wir das nicht kontrollieren können, was wir gerade verloren haben. Und das bereitet uns ja auch in dem Sinne Schmerzen, wenn wir jetzt dieser Theorie folgen, was dann auch logisch ist, dass Leute in so einem Trauermoment oder in so einer Trauerphase, die auch viel schlechter in der Lage sind, durch den Alltag zu gehen oder halt sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, weil halt einfach diese Trauer permanent da ist. Und es kann ja auch so weit gehen, dass dann Leute irgendwie, ne, die Arbeit vernachlässigen, Care-Verantwortung wächst ihnen nicht ohnehin schon über den Kopf. Kann ja auch dann halt zu mentalen Gesundheitsproblemen führen, wenn es da keine Unterstützung gibt oder Leute sich dann wirklich halt, um deine Metapher weiterzuführen, in diesem Tunnel gefangen fühlen. Weswegen es auch absolut verständlich ist, warum Leute Angst haben und warum dann halt stattdessen auch sehr viele Leute Coping-Strategien entwickeln, um sich damit nicht zu beschäftigen. Allgemein mit Dingen, die sie traurig machen. Was dann halt auch dazu führen kann, dass es keine Verarbeitung geben kann oder vielleicht nicht so, wie es Leuten guttun würde. Weswegen dann halt Leute vielleicht irgendwie unterbewusst was mittragen, weil sie etwas nicht aufgearbeitet haben.
Ja, ich denke auch, also Trauer, ich habe so viele Gedanken gleichzeitig.
Ich auch, also ich muss mich auch immer so sortieren, deshalb you go first.
Also zum einen, ich finde, du hast vieles Wichtiges gerade gesagt. Also zum einen glaube ich auch, dass Trauer, ja, also man hat irgendwie das Gefühl, man muss sich Trauer leisten können, weil Trauer einfach Platz und Raum braucht und quasi auch so einen Fürsorgeanspruch stellt. Ne? Also wer trauert, um den muss sich gekümmert werden. Also weil man vielleicht, weil es irgendwo auch so bewegungslos macht und weil es einen so einnimmt und man kann sehr viel besser trauern, wenn man weiß, da ist jemand und hält irgendwie die Abläufe am Laufen sozusagen. Und das können, manche Leute haben einfach niemanden, der diese Abläufe für sie übernimmt oder sie darin unterstützt. Und dann haben sie gar keine andere Wahl, als es irgendwo anders hinzupacken und irgendwo zu hoffen, dass sie vielleicht, dass es vielleicht irgendwann in der Zukunft so ist und dann, wenn dann noch dazu kommt, dass man eh nicht denkt, ah ja, ich würde so gerne trauern, weil das ja, weil es eben auch ein unangenehmes, schweres Gefühl ist, kann es sehr schnell dazu führen, dass man in die Verdrängung geht, weil es einfach nicht anders geht. Das ist, glaube ich, die eine Seite von Trauer oder die Situation, in der viele sind, warum viele Leute verdrängen. Und dann ist es auch so, dass das hängt natürlich miteinander zusammen. Gesellschaftlich sehen wir nicht so richtig keinen richtigen, also aus einer kapitalistischen Gesellschaft heraus sehen wir keinen richtigen Wert in Trauer, weil Trauer unproduktiv ist. Zunächst zumindest, ne? Also weil man Trauer einen sehr unproduktiv macht und sehr überhaupt nicht. Und ich glaube, das hängt schon miteinander zusammen, dass wir in so einer kapitalistischen Kultur deshalb immer auf so Innovation und Hoffnung und es geht weiter und da kann man, jedes Problem ist eine Chance und alles kann irgendwie umgedreht werden. Schnell, schnell, schnell alles umdrehen. Also Trauer ist quasi eigentlich, also ich glaube auch, dass Trauer oder sag ich mal, dass Verluste transformativ sind und so weiter. Das ist, aber es braucht halt eigentlich, sage ich mal, diese Pause, diese Ruhephase, diese Dunkelheit und diesen Moment, wo man erstmal eben nicht daran denkt, ah, wann wächst das Gras wieder oder wann geht's wieder weiter und so weiter. Ne? Also es ist so Winter. Trauer ist Winter. Ich glaube, deshalb haben wir auch eine Kultur, die Trauer eigentlich versucht zu minimieren, am besten zu überspringen, weil das hält die Innovation, den Fortschritt auf. Das ist das eine. Dann das andere ist, dass wir, glaube ich, gesellschaftlich schon so viel, also dass das jetzt schon so lange so geht, dass wir so viel eigentlich noch nicht aufgearbeitet haben. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich sehe das so ein bisschen, also Trauer auch in der Gesellschaft. Ich denke, es sind so viele Themen, die eigentlich mehr Aufarbeitung bräuchten. Und ich sehne mich eigentlich, und besonders vielleicht nach der Pandemie, sehne ich mich eigentlich nach so einem nach einem Trauermoment, nach einem gesellschaftlichen Trauermoment auch, nach einem Verarbeitungsmoment. Aber weil die Pandemie für so viele Menschen schon diese Winterzeit war, was sie ja auch in irgendeiner Form war, hatte man das Gefühl so, okay, wenn sie vorbei ist, dann alles wieder, alle, dann müssen wir jetzt irgendwie weitermachen. Aber ich denke so, ey, die Pandemie hat so viel verändert und es sind so viele Verluste auch, die wir auch noch irgendwie verarbeiten oder wie wir uns irgendwie verändert haben, da ist noch so viel und dann geht aber die Welt auch noch so schnell weiter und so weiter. Also ich glaube schon, dass wir in so einer Verdrängungsgesellschaft leben. Und um diesen Gedanken eh schon ein bisschen komplizierten und wirren Gedanken noch komplizierter zu machen, habe ich das Gefühl, bestimmte Dinge, die jetzt gerade passieren, also dass Verdrängung sozusagen, dass so Verdrängungsmechanismen oftmals auch Schaden anrichten können, der wieder Anlass zur Trauer gibt. Also dass wir uns, ich glaube halt, wir sind in so einer Spirale, dass man bestimmte Dinge nicht anerkennen möchte, gesellschaftlich. Wir leben in einer Zeit, wo wir mit harten Wahrheiten zu kämpfen haben. Wie, ich glaube, die größte ist, wenn wir so weitermachen, stirbt dieser Planet. Das ist, also zumindest stirbt dieser Planet für einen als Ort, in dem wir Menschen leben können und einige andere Lebewesen auch oder gut leben können. Das ist, glaube ich, eine sehr harte Wahrheit und alles, was damit einhergeht, auch. Und das heißt, dass das Leben, was wir uns aufgebaut haben, inhärent so nicht funktioniert. Und alle Leute, denen wir eingeredet haben, dass sich das aber lohnt, das ganze Leid, was Menschen auf sich genommen haben, um an diesen Punkt hier zu kommen, was heißt umsonst war, aber zumindest nicht das versprochen, nicht das einlösen kann, was man dachte und so weiter. Also da ist, glaube ich, da sind so viele, es gibt eigentlich so viele Gründe für eine Gesellschaft zu trauern. Das machen wir aber nicht. Und ich glaube, einer dieser gesellschaftlichen Verdrängungsmechanismen ist halt auch, dann umso stärker in die Zerstörung zu gehen. Also dann nochmal, weiß ich nicht, Fracking zu fördern und nochmal das zu machen oder nochmal noch ausbeuterischer zu sein, versuchen noch Geschäfte so weit, also so Wirtschaftslieferketten, alles irgendwie so bis so auszuzehren, dass sich das Leid verstärkt. Obwohl ja alle Leute wissen, das funktioniert so, das wird so, also wohin soll das führen? Aber wenn wir aufhören damit, jetzt mal auf so einer rein emotionalen Ebene, dann müssten wir uns eben ich glaube, ein Ende dieses gesellschaftlichen Verhaltens, man kann dem nur ein Ende setzen mit Trauer sozusagen. Also ich weiß nicht, genau, das sind jetzt so viele Gedanken, aber ja, vielleicht sagst du mal was dazu.
Ich habe ganz am Anfang ganz viel rumgenickt und ich hatte so ein bisschen Gänsehautmoment, weil ich kurz dachte so, hä, hast du mein Buchmanuskript gelesen, was noch gar nicht raus ist? Weil das waren so viele Aspekte. Ja, das kommt noch, das kommt noch. Mhm. Früher nächstes Jahr, wenn es klappt, toi, toi, toi. Ja, aber da kann ich dir auch nur zustimmen. Also gerade halt, ne, traurig sein bringt keinen Profit. Dazu gibt es ja auch kaum irgendwie Forschungen. Also es gibt ja Glücksforschung und diese ganzen Sachen, aber Trauer und diese halt weniger. Natürlich kann man dann überlegen, warum bestimmte Sachen in Studien untersucht werden, welche nicht. Und, ne, Fun Fact, natürlich oft Geld und man ja eher Produktivität weiter steigern möchte, als wirklich den Ursprung der Sachen. Ist ja auch so häufig der Kernpunkt von sehr vielen Startups, dass sie auf den Problem weiterfahren können, aber würde sich das Ursprungsproblem irgendwie in Luft auflösen, dann hätten die ja viele ihre Existenzbegründungen nicht mehr. Zumindest so, wie ich das wahrnehme bei sehr vielen Startups, die mit irgendwelchen innovativen Lösungen, auch gerade so Mental Health Apps und sowas alles, die dich irgendwie unterstützen sollen mit Meditation und dies und jenem. Und auch als du das mit den Chancen erwähnt hast, kamen mir direkt schon irgendwelche LinkedIn-Posts rein mit so dornigen Chancen und Fuck-up-Nights und was dann schon irgendwie daraus verkapitalisiert wird, was verkapitalisierbar ist. Oder es nimmt dann halt so komische Turns, was so Trauer angeht oder zumindest halt Spektren von Trauern. Ich kann mich daran erinnern, da gab es mal eine Influencerin, die, glaube ich, zu so semi-legal Werbung zu Antidepressiva gemacht hat.
Klingt so, als ob das existiert, ja. Als ob es das gibt.
Müsste man nachgucken, wer das genau war. Aber dass ja dann auch irgendwie geguckt wird, so okay, irgendwie funktioniert es ja doch, dass der Kapitalismus auch da reinhaut und zumindest schaut, so okay, wie kann man damit Geld machen? Und vielleicht deswegen ist es dann auch schwieriger, es sichtbarer zu machen, weil sich dann halt auch die Frage stellt, so okay, wie könnte Trauer überhaupt im Kapitalismus funktionieren, wenn man wollte, dass der Kapitalismus weiterhin in dieser Form existiert?
Ja, dann muss es zum Produkt werden, ne? Dann muss es so, also dann ja, muss es, dann muss man sagen, es gibt Trauer, aber da gibt es auch schon ein Produkt gegen Trauer. Also es ist, irgendwie geht es nicht.
Ja, auf, Bücher, ne? Oder Treffen, ja. Oder also das, wo es dann halt auch wieder so diese Zweischneidigkeit hat. Zum einen, ne, suchen halt Leute Hilfe und sie haben ein Anrecht darauf, Hilfe zu finden, wenn sie sich Trauer leisten können. Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Satz, der sehr mit mir resoniert hat. Und an anderer Stelle weiß ich ja auch mittlerweile, wie viele Buchverlage funktionieren und die schauen halt auch nun mal drauf, ob sich Sachen verkaufen würden.
Na klar.
Und je nachdem halt auch, wie man über Trauer spricht, auch jetzt wieder zurückblickend auf Kapitalismus und dornige Chancen, dass du ja was rausnehmen musst. Du musst irgendeine stärker rausgekommen sein als zuvor. Yeah. Und dass so eine Story dann wieder was Besseres wäre, als wenn du dann sagst so, ja, ich sitze jetzt immer noch in meiner Trauer und es wird halt nicht besser. Da kommt mir auch wieder diese eine Figur aus dem Film, aus so einem animierten Film, Alles steht Kopf. Mhm. Und da gibt's ja auch die Emotion der Trauer. Mhm. Und sie ist ja dann auch so eine Figur, so bläulich und ist dann immer so wehleidig und weint und ist nicht so agil und mobil wie die anderen, sondern sitzt dann halt in ihrer Trauer. Also sie verkörpert ja so wirklich sinnbildlich diese Trauer. Und ich fand das auch so spannend, dass es in diesem Film auch so diesen Hinweis gab an einer bestimmten Stelle, wo es ja auch darum geht, so, wann lässt man Trauer zu und wann lässt man einfach Trauer zu, ohne zu sagen, so, ah, jetzt musst du aber was draus machen, jetzt machst du eine Success Story daraus, jetzt wirst du daraus deine Learnings daraus ziehen, um in diesem Kapitalismus-Sprech zu bleiben. Aber das ist so schwer, weil es halt sofort so eine Transformation einfordert. Und das, da komme ich auch direkt zu diesem zweiten Punkt oder zweiten Abschnitt, den du erwähnt hattest. Es passiert einfach so krass viel die ganze Zeit. Und Social Media sorgt dafür, dass wir alles gleichzeitig mitbekommen, was auf der ganzen Welt passiert. Jeder Krieg, alle Menschen, die sterben, alles, was überall passiert, jede Ungerechtigkeit, das kriegen wir alles mit zu dem, was uns ja passiert. In unserer individuellen Lage, mit unseren Diskriminierungserfahrungen, mit unserem Leben einfach. Und das alles auszuhalten, wie denn, wenn wir das nie beigebracht bekommen haben? Also da.
Ja, und auch das ist auch so neu. Das ist auch evolutionsmäßig neu. Wir haben eigentlich, der Mensch ist, glaube ich, nicht dafür gemacht gewesen, eigentlich so. Also man sagt ja schon, evolutionsmäßig ist man schon nicht so dafür gemacht, eigentlich mit so vielen Menschen in Kontakt zu sein. Also das ist eh schon eine überfordernde Situation. Und dann auch noch so viel Informationen zu haben. Also wir sind eigentlich permanent durch Social Media und so weiter in so einer Situation, wo wir eigentlich, wo unsere sozialen Fähigkeiten und Verarbeitungsmechanismen eigentlich immer ein bisschen überstrapaziert sind. Also es ist eigentlich zu viel. Und was ich aber auch so erstaunlich finde, und ich glaube, das war auch so eine Sache, die mich auch, glaube ich, traurig gemacht hat, 2021, ist, es hatte sich alles so zugespitzt, auch durch Social Media und durch die Situation, dass alle zu Hause waren und nur auf ihr Handy starren konnten. Und ich glaube, das ist nicht die ideale Situation gewesen. Dass wir hatten sehr starke ich glaube, es haben sich sehr starke so theoretische Ansprüche herausgearbeitet von wie die Welt sein sollte und was wir priorisieren sollten und wer eigentlich zentriert werden sollte, also aus so Gerechtigkeitslogiken her. Aber was auch sehr klar geworden ist, was mir auch sehr klar geworden ist, ist, dass Menschen so nicht funktionieren. Das heißt, ich weiß natürlich, dass es vielen Leuten schlechter geht als mir. Aber wenn es mir schlecht geht, wenn ich gerade was Persönliches zu verarbeiten habe, dann wird mir das immer wichtiger sein als, oder in den meisten Fällen wichtiger sein, je abstrakter das ist, desto, also ich kann natürlich auf einer kognitiven Ebene verstehen, dass ein Konflikt, also zum Beispiel der Krieg im Iran natürlich eine massive Trauer auslöst und so viel schlimmer ist und so viel mehr Fürsorge braucht. Aber wenn ich gerade irgendwo, wenn ich gerade einen Verlust zu verarbeiten habe, dann wird eben die Trauer machen, was sie macht und mich halt so einnehmen. Der Mensch kann das dann nicht so hierarchisieren, wie es vielleicht gerecht wäre, sozusagen. Also Menschen sind quasi erstmal mit ihrem, also die größte Wirkmächtigkeit hat man, glaube ich, im näheren Umfeld, weil das nähere Umfeld auch die größte Wirkmächtigkeit auf dich hat. Also ich habe einfach gemerkt, 2021 habe ich dann, ja, habe ich zumindest realisiert, vielleicht ist das auch früher schon eingetreten, aber so Mitte 2021 habe ich richtig gemerkt, okay, ich bin depressiv, ich kann es nicht mehr verleugnen. Und zu merken, dass das alles, also dass ich nicht sagen kann, ja, ich bin jetzt depressiv, aber es gibt ja auch noch wichtige Sachen als jetzt meine Depression. Deshalb würde ich die gerne nach hinten anstellen, weil es Wichtigeres gibt. Das geht nicht, das funktioniert so nicht. Und also ich finde es auch so krass an Trauer, dass du, wenn sie dich trifft, dass die Rationalität, also das Rationale versuchen zu sagen, ja, okay, es gibt auch Wichtigeres, was ja auch ein total oft auch so ein Argument ist, was der Kapitalismus auch versucht gerne zu verwenden, um deine Trauer zu negieren, zu sagen, ja, aber es sollte nicht die größte Priorität haben, dass das aber, sage ich mal, auf einer emotionalen Ebene schlecht funktioniert. Und für mich war das auch so hart, weil es einem so krass egoistisch vorkommt auch, ne? Also Trauer kann sich so schämen dafür, dass die Trauer einen so einnimmt. Weil es gibt, glaube ich, gesellschaftlich Dinge, wo Leute Verständnis für haben, dass man traurig ist, und manche Dinge sind aber weniger verständlich oder finden Leute weniger verständlich. Aber auch daran hält sich die Trauer nicht auf einer persönlichen Ebene, ne? Und ich glaube, das ist halt auch noch so eine Dimension von Trauer. Sorry, dass ich jetzt das Gespräch in so ein bisschen eine andere Richtung geschubst habe. Du hattest eigentlich auch so viele Dinge gesagt, aber das war jetzt so ein Gedanke, der mir noch eingefallen ist.
Nee, ich meine, das finde ich auch gerade das Wertvolle daran, dass man so viele Facetten und Aspekte von Trauer sehen kann, die halt einfach allgegenwärtig sind. Und da finde ich, hast du auch sehr viele wichtige Punkte gesagt. Eben auch so diese, mir ist auch, ich weiß nicht, ob das der richtige Fachbegriff dafür wäre, aber diese, ja, Dissonanz zu, was geht bei mir gerade vor und was geht in der Welt vor, und dass ich versuche natürlich irgendwie in Relation zu dem zu stehen und rauszufinden, wie das ist. Und ich glaube, das haben gleichzeitig auch noch so viele Leute, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse, wo eben halt auch das Trauern wollen, so sehr stark zurückstellen, je nachdem, wie sie aufgewachsen sind, je nachdem, wie mit ihrer Trauer umgegangen ist oder mit ihren Gefühlen, die eher negativ konnotiert sind, also nicht nur Trauer, sondern auch Wut. Und wie das aufgefangen worden ist im Heranwachsen, wie sie da vielleicht gelernt haben, damit umzugehen oder eben auch nicht. Und vielleicht auch gleich eben diese Gleichzeitigkeit, dann sich zu denken, okay, ich bin so ein einziger Mensch und habe jetzt eine mentale Krise oder ein mentales Gesundheitsproblem und es passieren riesige Kriege auf anderen Seiten der Welt und Menschen sterben und dass man dann vielleicht auch irgendwie, ja, sich dann irgendwie noch stärker zurückstellt und dann halt auch eben in diesen in Gedanken kommt, so, ja, vielleicht ist das voll egoistisch, wenn ich mich damit beschäftige. Das ist ja auch so häufig auch ein Argument, was ich von Leuten mitkriege, dass sie dann beispielsweise sich auch so zurückziehen aus dem, was im Weltgeschehen passiert, sich aus Social Media zurückziehen und dann meinen so, es geht ihnen einfach schlichtweg nicht gut. Und da kommt auch schon wieder dieser, da fällt mir auch schon wieder dieser Satz ein, den du gesagt hast, sich Trauer leisten zu können und halt das auch aushalten zu können, so okay, dann bin ich vielleicht egoistisch gerade und dann kümmere ich mich dann halt um mich in diesem Moment oder suche mir dann halt professionelle Hilfe, wenn ich die Ressourcen dazu habe und die Möglichkeiten. Und gleichzeitig denke ich mir dann aber auch, okay, was wäre denn aber die Alternative, als nicht egoistisch zu sein?
Naja, also ich glaube, die Sache ist, also wir sind jetzt schon an so einem Punkt in der, glaube ich, gesellschaftlich, dass das, was ich jetzt als Lösung anbieten würde, auch schwer umzusetzen ist. Und zwar ist natürlich, also würde ich sagen, die Lösung ist, wir sind so gewohnt in so eine, das Trauer bedeutet, man geht so in eine Isolation und man zieht sich zurück und man ist da irgendwo alleine, aber das müsste ja gar nicht sein, ne? Also Trauer, wie wir schon am Anfang illustriert haben, wenn es gut läuft, könnte auch Trauer eben so ein Anlass sein, sich umeinander zu kümmern. Also zu sagen, weiß ich nicht, sag ich mal, in einer Familie ist ein Verlust zu beklagen oder in einem Freundeskreis oder irgendwo ist irgendwas, ist passiert und man trauert. Man weiß, allen geht schlecht. Und was oft passiert, ist, dass Leute dann nicht mehr zusammenkommen, weil eigentlich alle so traurig sind und alle irgendwie das Gefühl haben, ich kann das nicht halten und ich kann das nicht ertragen, ich muss hier raus. Weil, und das liegt, glaube ich, auch an der Unfähigkeit zu sprechen und wirklich die Trauer auf den Tisch zu packen, weil man nicht in die Verbindung kommt. Und deshalb hat man das Gefühl, okay, man hat irgendwie das Gefühl, man muss andere Leute auch vor der eigenen Trauer schützen und deshalb gehen so viele Leute in Isolation und man muss sich selber schützen vor den Ansprüchen der anderen, wenn man trauert und deshalb ist man oft allein. Aber wenn man es schafft, da das zu durchbrechen, diese Idee des Trauer sowas ist, also es fühlt sich immer so an, als ob Trauer sowas ist, was niemand anders verstehen kann und was einen so auf so eine Art trifft, die nie, wo man glaubt, das kann kein anderer so fühlen wie ich und niemand versteht mich. Ich weiß nicht, ich glaube, dieses Gefühl kommt vor allen Dingen, weil wir verlernt haben, darüber zu sprechen, Sprache und Konzepte dafür zu finden, die einen dann wieder in Verbindung bringen. Und wenn wir da besser wären, in dem darüber zu sprechen und darüber zu sprechen, wie man sich fühlt, dann müsste man sich nicht, dann könnte man auch besser gemeinsam trauern. Also es müsste gar nicht sowas sein, was einen so vereinzelt und isoliert. Aber das wäre natürlich der Idealfall. Jetzt haben wir es aber schon, jetzt sind wir eben in so einer Situation, glaube ich, dass wir diese Gesellschaftsstruktur nicht haben. Wir haben diese Struktur, dass alle irgendwie weiterarbeiten müssen und alle irgendwie sich nicht leisten können, jetzt irgendwie stehen zu bleiben. Und wenn eine Person einknickt, die anderen denken, ja, okay, dann muss ich mich halt umso mehr zusammenreißen und ich muss die Zähne zusammenbeißen und es gibt irgendwie kein gegenseitiges Halten, weil alles schon so ausgezehrt ist. Also es ist auch eine, ich glaube, im Trauern, wenn man es schafft, gemeinsam zu trauern und sich auch verletzlich zu zeigen und irgendwo diesen Anspruch zu stellen, bitte, bitte sei für mich da oder halte mich und ich halte dich auch und lass uns doch gemeinsam durch diese Trauer gehen. Das ist vielleicht auf der einen Seite egoistisch klingen mag, aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so ist. Also es ist nur halt es ist nur wieder, also es ist wieder unserer kapitalistischen Kultur. Das ist so, das ist jetzt so ein Gedanke, der auch, glaube ich, und das ist so ein bisschen mein Problem, da habe ich jetzt bei Anti-Opfer, das ist mein Buch, erscheint quasi im Mai oder Ende April erscheint es. Und da habe ich auch darüber nachgedacht, über Verletzlichkeit und so weiter. Und dass ich manchmal das Gefühl habe, es gibt so die einen, die nicht trauern dürfen, weil es die Gesellschaft, weil sie es sich nicht leisten können. Und dann gibt es die anderen, die Menschen nicht trauern lassen, sozusagen, weil sie einfach irgendwie ihre, weil sie auch verdrängen. Und damit meine ich jetzt die Mächtigen, die Privilegierten, die einfach. Und dann gibt es so eine komische, habe ich manchmal das Gefühl, gibt es so eine komische Verbindung, die aber eigentlich sehr verzerrt ist, wo so irgendwelche Milliardäre sagen, ich verdränge meine Trauer, ich packe das weg, ich arbeite immer weiter und ich bin super hart. Und das irgendwo resoniert mit den Menschen, die sie am meisten ausbeuten oder die am wenigsten von der Extraktion profitieren, die auch meinen, sie müssen super hart sein und so weiter. Aber ich denke so, das eine, ich weiß nicht. Also ich wünschte mir manchmal, ich glaube, damit Leute richtig trauern können, so wie sie es eigentlich verdient haben, mit dem Raum und der Zeit, die es braucht, müssten eigentlich die Mächtigeren anfangen zu trauern. Die müssten eigentlich auch mal traurig werden. Und die müssten auch mal verstehen, was sie gemacht haben. Und denken, also manchmal denke ich auch, die Leute, die gerade eben völlig high sind von diesem Turbokapitalismus, bei denen wünsche ich mir manchmal, dass sie mal trauern würden. Damit es, und ich glaube, das ist, damit sich irgendwie, genau, dann, weil die sind diejenigen, die quasi so diese Geschwindigkeit angeben. Und da müsste es eigentlich langsamer werden. So, also das ist natürlich jetzt auch ein sehr technischer Gedanke, ne? Aber manchmal würde ich gerne so zu Elon Musk gehen und sagen, willst du nicht einfach mal just be a little sad? Ich weiß nicht, it's obvious that you're really sad. Du bist offensichtlich sehr traurig, weil what is going on? Das ist manchmal auch so mein Gedanke. Die einen wollen nicht trauern und die anderen lässt man nicht trauern.
Und ich würde tatsächlich glauben, dass das ja auch wieder das Grundkonzept von Kapitalismus ist. Weil das Kapitalismus soll mir ja weismachen, dass ich irgendwas brauche oder mir gesagt wird, dass ich vermeintlich etwas brauche, damit es mir besser geht. Und dieser Grundkonzept von Angebot und Nachfrage, so hey, wenn ich damit glücklicher werde, dann erkenne ich vielleicht gar nicht, dass ich so traurig bin. Und wenn ich ganz viel davon habe, dann habe ich doch gar keine Gründe, zu traurig zu sein. Und vielleicht auch das ist so ein Aspekt, wo mir auch nochmal dieses Wort Scham nochmal in den Vorderkopf reinkommt, das du auch vorhin erwähnt hast, dass es auf individueller Ebene ja auch immer wieder diese Vergleiche gibt, so warum, also mir geht's doch so gut, warum sollte ich denn jetzt traurig sein? Oder ich habe doch so viel, ich kann doch meine Rechnungen bezahlen oder ich habe eine liebevolle Beziehungsperson oder ich habe einen Job, der relativ sicher ist oder. Dass diese Gleichzeitigkeit von ich kann auch glücklich sein und mich traurig fühlen, weil halt keine Emotion ja wie so ein Farbstift eindeutig ist, sondern es ist immer alles so gleichzeitig. Und das ist es, glaube ich, auch schwer zu verstehen, weil ich glaube, dafür bräuchte es bei viel mehr Menschen auch dieses innere Verständnis von sich selbst, wo dann der Aspekt, den du auch genannt hattest, wo ich dir absolut zustimme, dass man eine Sprache dafür braucht. Dass man eine Sprache dafür braucht, nicht nur zu sagen, ich bin traurig, so ich bin deprimiert, ich fühle mich miserabel, ich bin todesbetrübt. Dass man viel mehr Sprache dafür findet, was in einem vorgeht. Und dass es vielleicht auch dann helfen würde, besser zu einem selbst zu finden, als auch vielleicht auch eher die individuelle Trauer im gemeinsamen Trauer zu erkennen. Weil ich glaube, was ich so schwierig finde, wenn es dann um so gemeinsames Trauern geht, dass es vielleicht gleichzeitig zum einen dieses Selbst in der eigenen Trauer sein und dieses verletzlich sein und dann nochmal bei einer anderen Person zu sein, die auch trauert. Und wie man ja trauert, das kann ja absolut unendlich unterschiedlich sein, wie man weint, ob man weint, ob man wütend ist, ob man schreit, ob man sich irgendwo in die Ecke setzt. Das gibt ja auch so viele Unterschiede und den Raum für sich selbst einfordern zu wollen und trauern zu wollen und gleichzeitig jemandem anderen, wenn wir jetzt nur in einer Zweierkonstellation zu sprechen kommen, und dann im gleichen Moment jemandem anderen den Raum zu geben und zu sagen, so, ich erkenne dich in deiner Trauer an und keine Trauer ist hier besser oder schlechter oder mehr wert, ganz gleich, wie sie zum Ausdruck kommt. Und ich glaube, das ist ultra schwer, weil wir halt zum einen das nie gelernt haben und zum anderen vielleicht auch verlernt haben, weil es halt diese ganzen Perspektiven von oben nach unten gibt, diese ganze Social-Media-Performance, die stattfindet, wie der Kapitalismus die ganze Zeit auf uns einwirkt. Und selbst wenn wir nicht trauern, dass es uns doch vielleicht überfordert, wenn wir Trauernde sehen. Ja, weil es vielleicht uns doch daran zurückerinnert, sodass wir auch traurig sein können und wir dann eher vielleicht insgeheim aber auch wollen, dass sich dann Leute, die traurig sind, isolieren. Oder wir zumindest selber weniger davon mitbekommen wollen.
Ja, ich glaube auch, es ist so eine Mischung aus Überforderung, weil es einfach, also man schlecht damit umgehen kann, dass es jetzt keine Lösung gibt. Also dass man weiß, okay, es gibt einfach manche Ereignisse. Was soll man jetzt sagen? Was ist die richtige Sprache? Alles klingt irgendwie, ich hasse das auch, wenn ich was sehe und dann schreibe ich mein Beileid, mein herzliches Beileid, weil ich irgendwie denke, es ist so es gibt irgendwie nichts anderes zu sagen auch. Also ich kann auch, das ist der einzige Satz, den wir irgendwie haben, um zu sagen, ich sehe deine Trauer und ich erkenne sie an und ich weiß aber auch, dass das jetzt erstmal vorerst deine Trauer ist und ich irgendwie, also und irgendwie, finde ich, haben wir relativ wenige Worte dafür. Und dann kann man irgendwie nur sagen, ja, oh, mein Beileid. Und manchmal merke ich, dass mir das so schwer fällt, weil ich irgendwie gerne was anderes noch sagen würde. Aber ich schaffe es dann irgendwie nicht. Aber ich würde sagen, es ist immer besser, als gar nichts zu sagen. Aber vielleicht würden andere Leute das auch anders sehen. Also das, ich glaube, es ist einmal diese Überforderung, es ist die andere Sache, dass genau, wenn man irgendwie merkt, so, hier kommt jetzt irgendwie, ich will mich jetzt gar nicht damit beschäftigen gerade, ich habe jetzt gerade irgendwie keine Lust, irgendwie diese Trauer, die noch nicht mal meine ist, der jetzt irgendwie Raum zu geben, ist, glaube ich, auch eine Sache. Und dann eben, und ich glaube, das sind alles aber auch Ergebnisse einer mangelnden Trauerkultur. Weil natürlich auch, wenn andere Leute, wenn Leute sehr unterschiedlich mit Trauer umgehen, hilft es, glaube ich, dennoch, irgendwo gesellschaftlich einen Rahmen zu stellen. Und wir haben natürlich, wenn Leute sterben, haben wir Beerdigungen und so weiter. Aber wir haben keine, das ist dann ein Tag. Und danach haben wir keine Trauerkultur, die gibt es in anderen Ländern, gibt es das schon, dass man irgendwie auch weiß, okay, jemand ist noch in Trauer und da passiert, also weiß ich nicht, dann gibt es irgendwie einen abgesteckten Zeitraum, ein Jahr oder es gibt irgendwie Kleidung, die man trägt oder irgendwas, dass man zumindest weiß, okay, hier ist ein Raum der Trauer und dann kann man sich ja immer noch als Individuum überlegen, ob dieser Rahmen hilfreich ist oder ob man sich dem entsagen möchte, wenn das jetzt kein Dogma ist, sondern einfach zumindest ein kulturelles Angebot, dass man sagt, okay, normalerweise machen wir das, also weiß ich nicht, das hier ist, also weil Trauer ja auch so eine Orientierungslosigkeit auslöst, dass man irgendwo weiß, okay, vielleicht bewegt man sich jetzt irgendwie, macht man erstmal, weiß man zumindest, haben wir gesellschaftlich schon vorgegeben, dass jetzt das und das die nächsten Schritte wären. Und dann kann man immer noch sagen, das passt mir nicht oder ich will das anders machen. Ist ja zum Beispiel bei Trauerfeiern auch so, ne? Also, dass manche, sehr viele Leute dann eine sehr, sag ich mal, typische klassische Trauerfeier feiern Und andere sagen, sie möchten es lieber anders machen. Aber das lässt sich auch leichter entscheiden, wenn man schon mal, sage ich mal, den Default-Rahmen einer Trauerfeier hat und sagt, das gefällt mir daran und das nicht. Und diese ganzen Sachen, also abgesehen von, jetzt sage ich mal, einer Trauerfeier, haben wir jetzt so andere, also das ist viel zu kurz, das reicht überhaupt nicht aus als Trauerkultur. Und zweitens ist es auch nur quasi für den, also da geht's jetzt spezifisch um Tod, aber es geht jetzt nicht um, wir haben jetzt keine Trauerkultur für eben so gesellschaftliche Verluste oder, also wie sollen wir überhaupt das, was wir alle spüren, nach die Konsequenzen der Pandemie, die vielen Jahre, die irgendwie vielen auch gerade jungen Leuten verloren gegangen sind, diese Isolation, wie sollen wir das, wo können wir hingehen und irgendwo auch betrauern, was alles in diesen Momenten nicht stattgefunden hat. Oder wo können wir das anerkennen? Es wird ja noch nicht, also haben wir nicht, geht nicht. Und irgendwie kümmert sich auch keiner darum, da irgendwie mal was aufzubauen. Aber all die Leute, die irgendwie zum Beispiel alleine im Kreißsaal sitzen mussten oder alleine nicht zu ihren kranken Verwandten ins Krankenhaus gehen konnten oder die ein Schuljahr oder drei Schuljahre zu Hause verbringen mussten oder weiß ich nicht, oder nicht, oder ihre Freundinnen nicht besuchen konnten oder Lovers, die getrennt waren oder keine Ahnung was, das ist alles. Also da gibt es schon viel, wo man sagen kann, okay, es ist jetzt vorbei and we moved on. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen penibel, aber ich denke so ein bisschen, also wäre das nicht irgendwie auch nochmal wert zu sagen, ja stimmt, das war ganz schön hart. Das war ganz schön traurig irgendwie, dass das so sein musste. Weiß ich nicht.
Nee, ich habe so viele Sachen, die ich schon wieder sagen wollen würde. Zum einen würde ich mich auch fragen, so was würde ich persönlich hören wollen, wenn ich Trauer empfinde? Also jetzt ganz abseits so auch von Verlusten durch Tod oder sowas. Aber was würde mir gut tun? Und dass ich darauf so jetzt so spontan keine Antwort hätte, so was mir in dem Moment gut tun würde, was mir Leute sagen oder schreiben. Und ja, das mit dieser mangelnden Trauerkultur, ich glaube, das ist mit so vielen Sachen, wo ich glaube, es eine Schwierigkeit gibt, so eine Kollektivität oder so eine gesellschaftliche Sache zu haben, dass man sagen kann, ah, wir machen das so, weil es halt auch, finde ich, so sehr unterschiedlich bemessen wird, worüber auch öffentlich in der Gesellschaft getrauert wird. Also auch diese Trauer von, wenn berühmte SchauspielerInnen, SängerInnen sterben und dann gibt es dann so eine Pop-up-Nachricht in deiner Nachrichten-App und Social Media ist voll davon und Leute erzählen, was sie für eine Verbindung zu diesen Menschen haben. Und das mag ja auch alles sein. Aber trotzdem entscheiden wir dann in dem Moment, okay, diese Menschen verdienen, dass alle Aufmerksamkeit gerade auf sie geht, weil sie gestorben sind. Und das finde ich halt auch immer so eine krasse Beobachtung. Wie Leute dann auf einmal doch trauern können. Und gleichzeitig natürlich auch, wenn man dann überlegt, okay, aber was ist mit anderen Sachen, wo Leute auf einmal halt doch nicht trauern wollen. Und da muss ich halt auch natürlich drüber nachdenken, was ist mit Halle oder Hanau? Und das sind auch nur so zwei Beispiele von so vielen, wo man sagen könnte, so ja, okay, wo war da die öffentliche Trauer? Oder bei den Jahrestagen, wo ist da die Trauer und das Verständnis und wie es den Leuten damit ging?
Es ist ja auch, also zum Beispiel genau mit Halle und Hanau, da merkt man auch, weil, also ich glaube, es gibt, ich finde es so beeindruckend, vor allen Dingen bezüglich Hanau, wie aktiv die Betroffenen waren und sind, ne? Also wie viele Initiativen da eigentlich draus entstanden sind und wie sehr die gekämpft haben, Angehörige auch immer wieder jedes Jahr zum jeden Jahrestag Interviews gegeben haben. Und irgendwo kann man sagen, es gab reichlich Aufarbeitung oder Aufmerksamkeit. Aber auf der anderen Seite, auf so einer bestimmten Ebene, gab es eben, also das ist vielleicht eben bei der, man kann sagen, es war der Zeit geschuldet, weil irgendwie kurz danach die Pandemie ausgerufen worden ist, aber es gab einfach diesen gesellschaftlich, also gerade auch, man hat es so stark gesehen, weil genau an dem Tag am 19. Februar oder beziehungsweise dann 20. Februar Karneval gefeiert worden ist und du merkst einfach so, du kannst die Leute irgendwie auch nicht dazu zwingen zu trauern, wenn sie es nicht fühlen, wenn sie es nicht spüren, wenn sie, also wenn da einfach, wenn da was fehlt. Und das ist sowas, das bricht einem das Herz und es enttäuscht einen so, aber da kann man, das kann man auch irgendwie nicht, also das kann man das kann man aufarbeiten und das kann man beenden, aber diesen Moment, diesen sehr, weil Trauer auch irgendwie so ja, nur ja irgendwie so eine Ehrlichkeit braucht und wenn man merkt, okay, wenn du ganz ehrlich bist, ist es dir eigentlich egal. Also nicht dir jetzt, aber so, das hat man so in der Gesellschaft auch teilweise gespürt, ne, dass man einfach gemeint hat, so ja, es ist eigentlich dann auch nicht so wichtig. Und ich glaube, diesen Moment und diese Momente, ich weiß, wir hatten es ja auch nach dem 7. Oktober 2023, wo viele Leute irgendwie gemeint haben, hier hat überhaupt eine Trauer gefehlt für die Opfer des 7. Oktober. Und auch wenn es von staatlicher, institutioneller Seite total hochgehalten worden ist, war es einfach in der Bevölkerung anders. Und das liegt natürlich auch an den Umständen. Es liegt daran, dass sofort irgendwie Gaza bombardiert worden ist und dieser brüllende Konflikt war, dass man irgendwo nicht, aber für Leute, die persönlich betroffen sind, in dem Moment ist es einfach, ich glaube, diese Enttäuschung, die steht halt auch, also und das ist irgendwo, ja, es ist, ich glaube, das sind auch so Momente, die, und ich glaube, marginalisierte Menschen wissen, kennen das sehr gut, ne? Also, dass ich auch weiß, okay, also ich habe das so oft gehabt, dass einfach Nachrichten oder Dinge, die mich traurig gemacht haben, keine Relevanz hatten jetzt in den Nachrichten oder irgendwie Aufmerksamkeit wirklich generieren oder irgendwo, ja, also das, ja, dass du nicht gerade in Zeiten des, wo Aufmerksamkeit so umkämpft ist, merkst du sehr stark, wer nur aus Höflichkeit trauert sozusagen oder wer es wirklich fühlt, ne? Also wer, ja, und ja, und diese Kälte zu spüren teilweise für Dinge, die einem so wichtig sind und anderen so gar nicht. Ja, das ist auch schwer, damit umzugehen. Und ich glaube, das Einzige, wie ich damit umgehen kann, ist zu merken, so ja, es gibt zwar so eine dominante, also es gibt eine Dominanzgesellschaft, also eben manche Personen, manche Ereignisse, die haben einfach einen größeren Anspruch und eine größere Reaktion, lösen einen größeren Anspruch und eine größere Reaktion aus. Und das ist ungerecht. Auf einer individuellen Ebene muss ich sagen, ich bin oft sehr enttäuscht, was Menschen traurig macht und was sie nicht traurig macht. Und gleichzeitig bin ich ja auch so, wahrscheinlich, ne? Also gleichzeitig ist meine Trauer auch nicht perfekt. Ich bin auch so. Ich finde Dinge auch, also manchmal weiß ich, dass Dinge schrecklich sind. Und sie berühren mich aber trotzdem nicht so stark. Und ja, und das ist irgendwo, also da gibt es irgendwie, sage ich mal, diese gesellschaftliche Ebene, die total relevant und wahr ist. Aber ich glaube, es ist auch dann irgendwo so, ja, das, was man am Menschen irgendwie auch so schlecht ändern kann.
Mir ist vorhin noch diese Frage in den Kopf gekommen, als du nochmal von der Pandemie gesprochen hattest. So ja, wie viele Kinder und Jugendliche ihre Zeit zu Hause verbracht haben, anstatt in die Schule gehen zu können mit anderen MitschülerInnen oder Beziehungen oder Krankenhausaufenthalte. Und ich mich dann auch so gefragt hatte, auch im Zuge dessen, zu diesen erwähnten Trauerphasen. Wie wäre denn so die Halbwertszeit von so einer Trauerphase, so Post-Pandemie? Und ich weiß, es gibt in diesen ganzen Trauer-Guidelines, in Büchern und alles ja auch immer wieder diese Rückmeldung, ja, Trauerphasen sind so und so, so lang. Und dann ist ja aber auch schon gut, irgendwie so Trauerphase ein Jahr nach einem, wenn jemand verstorben ist und so. Und dann ist aber auch schon gut. So. Und dann frage ich mich ja so ein bisschen so, okay, das ist natürlich jetzt auch so sehr einfach gesagt, solche Phasen zu bemessen.
Mhm.
Und zu den anderen Punkten, die du gesagt hast, die beziehen sich ja auch alle wieder auf sich selbst. Also zum einen, wenn du ganz am Ende noch gesagt hast, dass du es teilweise nicht verstehen kannst, worüber manche Leute trauern. Und dann gleichzeitig natürlich, dass andere Menschen ja auch haben, dass sie vielleicht einfach aufgrund von persönlicher Lebensrealität, von persönlichen Bezügen und dann natürlich halt auch wieder zurückkommen zu dem, was du auch weiter anfangs gesagt hast, dass persönliche Bezüge schon etwas ausmachen können. Aber wir können ja doch, glaube ich, selber auch mitbestimmen, was wir für persönliche Bezüge haben oder nicht. Und dass wir dann vielleicht eher doch ein Verständnis erlernen können, warum uns die Sachen wie Halle, Hanau, der 7. Oktober und die Zeit davor, danach, warum sie uns doch vielleicht traurig machen sollten, traurig stimmen sollten, wenn wir einen persönlichen Bezug dazu ziehen. Und das, glaube ich, sich das aber eher in so einer gegensätzlichen Bewegung befindet, auch durch Social Media, durch, glaube ich, diese Tatsache, dass wir selber wieder ganz individuell in unserer Trauer nicht gesehen werden und es dann dadurch auch schwieriger ist, vielleicht die bei anderen zu erkennen, weil wir selber so den Bezug zu uns selbst verloren haben.
Voll. Ja, also ich glaube, wer in Kontakt mit seiner eigenen Trauer kommt, wird großzügiger und gegenüber anderen auch. Also ich glaube eben nicht, also wenn man auch versteht, Trauer ist nicht perfekt und sehr eigen und es macht einen nicht unbedingt moralisch zu einem besseren Menschen, wenn man irgendwo über was trauert und irgendwas anderes nicht trauert oder so. Also ich glaube, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Angst oder die Frust oder der Frust manchmal. Aber wenn man es schafft, ich glaube, Leute, die nicht trauern können, die kein Mitleid oder Mitgefühl oder irgendwo sich anschließen, einer Trauer anschließen können, da ist irgendeine, die verbieten sich irgendwo auf einer anderen Ebene irgendwas. Das glaube ich schon. Also, oder das will ich zumindest hoffen, weil sonst sind Menschen einfach schrecklich und scheiß Arschlöcher. Das ist auch natürlich nochmal eine Option. Aber ich hoffe einfach, dass ich irgendwie denke, eigentlich, ich habe das so, ich frage mich zum Beispiel auch, was ist auch in der deutschen Politik, denke ich manchmal auch, ne, wenn man irgendwie sieht, warum ist, das ist vielleicht auch, vielleicht ist westliche paternalistisches Gelaber, kann auch sein, nehme ich auch in Kauf. Aber wenn ich denke, warum ist in Ostdeutschland, also dieser Zusammenhang mit, dass der Rechtsruck in Ostdeutschland so stark ist oder zumindest politisch sich so stark manifestiert. Und also ist da eben, also dass man quasi auf der Landkarte sehen kann von einem, da wo früher ein anderes Land war, ist jetzt eine Partei, immer wird eine Partei immer stärker, die rechts ist und die menschenfeindlich ist, dann stellt sich für mich schon die Frage, ist da irgendwo ein Zusammenhang mit immer noch einer Zeit, die natürlich irgendwie gefühlt jetzt, okay, sie ist jetzt 36, 37 Jahre her. Auf der anderen Seite ist das rein historisch gesehen, sind das jetzt mal 1 bis 2 Generationen, ja, die quasi das. Also da gibt es noch einiges aufzuarbeiten und einiges zu betrauern. Und vielleicht ist das einfach eine Diskussion, die noch nicht zu Ende ist oder die noch viel mehr Raum bräuchte und die wir aber nicht führen. Und deshalb manifestiert sich die Trauer irgendwo anders. Und es ist irgendwo, also genau, also dass ich irgendwie denke, ist der Rechtsruck ein Ausdruck von irgendwas, was nicht, ja, steckt da irgendwo auch eine unaufgearbeitete Trauer drin, die, die sich dann quasi in diesem Verdrängungsmechanismus in Gewalt und Kälte und Härte und Menschenfeindlichkeit, die kippt, weil sie eben nicht zugelassen wird und weil es dafür keinen Raum gibt und keine Anerkennung. Und vielleicht stimmt das alles nicht. Vielleicht ist dieser Ansatz, ist es nicht richtig und vielleicht sind es einfach Menschen, die eigentlich überhaupt denen super gut geht und die eigentlich keinen Anlass haben, die überhaupt nicht traurig sind und einfach so entschieden haben, rechts zu wählen und rechts zu werden. Aber ich glaube, aus meinem Menschenbild heraus möchte ich die erste Möglichkeit schon irgendwie zulassen oder ich muss irgendwie so versuchen, so darauf zu schauen, weil ich sonst nicht weiß, wie ich, also weil ich selber sonst so kalt werde, weil ich selber sonst weil ich selber sonst keine Wahl habe, als diese Menschen irgendwie ja so abzuwerten und deshalb oder auch so hoffnungslos werde. Und ich glaube, genau, deshalb ist so ein bisschen, ist meine Hoffnung fast, dass da eigentlich irgendwo noch die Möglichkeit der Trauer ist, die dann auch irgendwas Transformatives haben würde. Also, ja. Und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie super lieb, dass ich irgendwelche Nazis in den Arm nehmen möchte und sagen möchte, hey, komm mal her, das muss wirklich jemand anders machen. Ich glaube, Nazis wollen auch nicht von jemandem in den Arm genommen werden. Aber generell weiß ich nicht. Das ist halt, aber irgendwo auf einer, sag ich mal, auf einer größeren Ebene irgendwo schon. Also irgendwo wünschte ich, dass es irgendwo diese Möglichkeit geben könnte, dass man sich so in seiner, ja, ich weiß es nicht. Ist jetzt auch noch, ist nicht zu Ende gedacht, aber ja, das ist so ein bisschen auch was, was mich beschäftigt. Es gibt auch hier, ich habe es jetzt gerade hier auch zur Hand. Kennst du dieses Buch von Judith Butler, Gefährdetes Leben?
Noch nicht.
Das hat Judith Butler geschrieben nach dem 11. September. Ich glaube, wann hat Judith Butler das geschrieben? Vielleicht so 2003, 2004? Vielleicht 2005. Und es geht quasi um Trauer und Gerechtigkeit und eben um die Frage, was politisch aus so einem, An- also was man, was hätte anderes entstehen können aus diesem Anschlag als ein Ruf nach Vergeltung und Krieg. Und was wäre, wenn eine Gesellschaft hätte trauern können und hätte sehen können, hier ist Schmerz. Warum wurde der uns zugefügt? Wer spürt diesen Schmerz auch? Ist da vielleicht sogar eine Verbindung? Kann man irgendwie gemeinsam trauern? Kann man irgendwo? Also genau, das sind so Judith Butlers Bewegungen, Denkbewegungen in gefährdetes Leben. Quasi Trauer auch als friedenserhaltende Maßnahme. Und ich glaube, so ein bisschen in diesen Gedanken habe ich gerade versucht zu übertragen auf den Rechtsruck in Deutschland.
Ich danke dir sehr herzlich, Alice, dafür, dass du deine Gedanken mit mir, mit den ZuhörerInnen geteilt hast und die Hoffnungen ausgesprochen hast, die wir hoffentlich alle irgendwie haben, dass wir mehr Raum und mehr Möglichkeiten haben, trauern zu können.
Danke, dass ich die äußern durfte, das für den Raum hier.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion Samson Grzybek. Idee und Cover Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen Jim Bali.